Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Ich habe Ihnen einen Song von Katie Lang mitgebracht. Sunday. Katie Lang war das. Sunday. Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Hatice Akgün, 44, Journalistin und Schriftstellerin. Die Frau mit der türkischen Seele und dem deutschen Herzen kommt in Anatolien zur Welt und wächst in Duisburg auf. Hatice lässt keine Gelegenheit aus, deutsche Bücher zu lesen, was nicht immer auf Verständnis und Begeisterung stößt. Mit mittlerer Reife holt sie Abitur nach, geht als Au-pair nach New York und studiert BWL. 2000 zieht Hatice nach Berlin und arbeitet seitdem unter anderem für die Taz, den Spiegel und den Tagesspiegel. 4 Bücher hat sie geschrieben, 1 davon wurde jetzt verfilmt. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen und Hosh Gildiniz, Hatice Akgün, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Auch an dieser Stelle nochmal von mir herzlich willkommen.
Vorspruch.
So gut kann ich das natürlich nicht, wie Mariam und du jetzt nochmal zum, nicht mitschreiben, aber nochmal zum Lernen. Die Begrüßung, herzlich willkommen auf Türkisch und dann deine Erwiderung.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Schön, dass wir uns getroffen haben.
Schön, dass wir uns getroffen haben. Was sagt man zum Abschied?
Güle güle. Mhm. Gehe lächelnd. Also güle, gülmek heißt lachen, lächeln und güle güle heißt geh mit einem Lächeln.
Das ist ja schön. Also Gülle Gülle habe ich schon gehört, aber ich habe es nie übersetzt bekommen und auch nie gefragt. Geh mit einem Lächeln ist aber sehr schön.
Die türkische Sprache ist eine sehr poetische, blumige Sprache und ich liebe es ja, türkische Sprichwörter 1:1 ins Deutsche zu übersetzen.
Na, mach mal.
Sorma kişinin aslını sohbetinden belli eder. Frage niemanden nach seiner Herkunft, er wird sie durch seine Geschichten offenbaren, zum Beispiel.
Ah ja.
Ja, das ist, ich habe das gemerkt, diese Sprichwörter, die waren Teil meiner Erziehung. Und in der türkischen Sprache werden sie tagtäglich benutzt. Es ist nicht wie im Deutschen, dass die ältere Generation die deutschen Sprichwörter benutzt. Also unsere Generation benutzt sie ja kaum noch. Aber im Türkischen ist es anders. Die sind wirklich im Sprachgebrauch mit integriert. Und ich habe dann irgendwann beim Schreiben des ersten Buches gemerkt, dass es gar nicht so kitschig klingt, wenn man es 1:1 ins Deutsche übersetzt. Und die deutsche Sprache hat dann plötzlich was ganz Sinnstarkes bekommen und das was sehr Blumiges bekommen, ohne kitschig zu wirken. Und damit arbeite ich ja mittlerweile ja auch in meinen Kolumnen. Wenn ich ein Thema beschreibe, meine Kolumne endet immer mit einem Sprichwort meines Vaters. Und er sagt es mir dann auf Türkisch und ich übersetze es dann ins Deutsche. Und er fasst dann sozusagen dieses Thema meiner Kolumne mit einem Sprichwort zusammen.
Was ja für dich wahrscheinlich sehr wertvoll ist, weil du selbst unter Umständen viel zu nah dran bist, sind ja Reaktionen von Leuten. Also du arbeitest, kann ich mir vorstellen, viel mit Beobachtungen und Reaktionen. Denn das Besondere ist einem ja selbst oft gar nicht gewahr. Das Besondere, tiefe, schöne, malerische oder so. Also du hast ein Gespür für Sprache, deswegen weißt du schon, womit du arbeitest. Aber tatsächlich wird es dir, kann ich mir vorstellen, so gehen, dass du Menschen mit Sprichwörtern, mit Übersetzungen, mit Redewendungen konfrontierst oder mit Ritualen. Keine Ahnung. Und dann positive oder auch negative oder bewundernde oder verwunderte Reaktionen bekommst und damit dann auch ganz gut umgehen kannst, ne?
Ja, das ist...
Für die Arbeit, meine ich.
Ja, für die Arbeit ja auch. Aber ich habe irgendwann gemerkt, es gibt eigentlich keinen großen Unterschied, wie ich bin. Also ich bin in meiner Arbeit, wenn ich schreibe, genau der gleiche Mensch, wenn wir jetzt abends in eine Bar gehen würden und ich würde dir meine Geschichten erzählen. Und das war ja auch immer mein Wunsch. Geschichten, die ich tagtäglich erlebe mit Menschen, ob es nun jetzt Türken sind oder Deutsche, meine türkischen Landsleute oder meine deutschen Landsleute, aus meiner Perspektive und aus meiner emotionalen Empfindung heraus zu beschreiben. Und dieser ganzen Debatte um Integration und Migration und all das Ganze ein menschliches Gesicht zu geben, einfach zu sagen, ja, da ist mein Vater, der ist Gastarbeiter, ist Analphabet, kam vor 50 Jahren nach Deutschland, um hier zu arbeiten, aus einem kleinen anatolischen Dorf. Das heißt aber nicht, dass er rückständig ist. Er kann auch, er ist ein weiser Mann und er hat 6 Kinder großgezogen und oft die Vorurteile, die man dann hat, dass die sich nicht immer bestätigen müssen. Und, und einfach, natürlich kann ich nicht alle Leute erreichen, aber wenn ich eine Handvoll erreiche mit meinen Geschichten und meinen Erzählungen, Ja, dann ist es mehr, als jeder Politiker, glaube ich, erreichen kann mit all den ganzen politischen Diskussionen und Reden. Was für mich immer wichtig ist, und da mache ich wirklich keinen Unterschied, wenn ich abends mit meinen Freunden zusammen bin, erzähle ich meine Geschichten genauso, wie ich sie aufschreibe. Und das habe ich mit Einmal Hans mit scharfer Soße gemacht, damals 2005. Warum dieses Buch entstanden ist, es gab ja einen Grund. 2005, das war eine Zeit, wo die Medien voll waren mit Geschichten über Ehrenmorde und Zwangsverheiratungen. Hatun Sürücü wurde 2004 hier in Berlin von ihrem Bruder erschossen. Und ich als Journalistin hatte immer mehr mit dem Thema Ehrenmord und Zwangsverheiratung zu tun. Und ich habe auch darüber geschrieben, als Journalistin, aber nicht als Betroffene. Aber ich habe immer mehr gemerkt, dass das Bild einer türkischstämmigen Frau hier in Deutschland sehr einseitig betrachtet wurde. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, mich gibt's doch auch. Und in meinem Umfeld gibt es ja auch viele Frauen. Und warum gibt es eigentlich nicht die Geschichten über diese Frauen? Und dann habe ich einfach das Single-Leben einer Großstadt-Single-Frau hier in Berlin mit türkischen Eltern aufgeschrieben. Das war eben Einmal Hans mit scharfer Soße.
Es wird sicherlich einige Momente geben, in denen ich auch unsicher bin, wie ich Dinge formuliere, weil man dann schnell in Fettnäpfchen tritt oder weil ich selbst auch nicht frei davon bin, natürlich bestimmte Erfahrungen gemacht zu haben oder auch sicherlich bestimmte Vorurteile zu haben. Ich bitte dich dann jedes Mal sofort zu intervenieren und dann nehmen wir das und schütteln es wie ein Hund im Maul hin und her, bis wir es geklärt haben.
Aber was mir immer wichtig ist, wenn ich mich unterhalte, ist keine Rücksicht zu nehmen und auch nicht das Gefühl oder nicht Angst zu haben, könnte ich jetzt in ein Fettnäpfchen, alles anzusprechen, weil wenn wir uns unterhalten, können wir Dinge aus der Welt schaffen.
Absolut, aber so läuft ja die Debatte meiner Meinung nach. Wir beide haben uns auch schon mal getroffen, schon mal zusammengearbeitet und auch schon mal über dieses Thema gesprochen. Meiner Meinung nach läuft ja diese Debatte eben nicht offen. Und würde sie offen laufen, also würde sie auch ohne falsche Political Correctness, sondern mit einer gewissen Sensibilität, aber auch mit einer Offenheit von beiden Seiten geführt werden, wären wir einen Riesenschritt weiter.
Auf jeden Fall.
Aber ein Beispiel, es gibt so viele blöde Leute auf der Welt. Aber bevor ich, wenn mir jetzt irgendwie jemand in der 30er-Zone mit einem getunten BMW mit 70 an mir vorbeirauscht und mich fast überfällt und ich sag Arschloch, dann weiß ich genau, ich muss vorsichtig sein, weil er war unter Umständen, wenn er jetzt gerade ein Türke war, ich muss vorsichtig sein, denn es ist schwieriger, einen Türken Arschloch zu nennen, als einen Dänen oder einen Deutschen, ja? Da geht gleich immer auf jeden Fall, es gibt in jeder Nationalität gibt es unglaublich viele blöde Leute, nette Leute, freie Leute, gefangene Leute, in ihren Köpfen. Und trotzdem ist es so, dass ja schon eine gewisse Vorsicht immer bei diesem Thema mitschwingt, ne? Weil unter Umständen kann es gleich sein, ach so, du glaubst, alle Türken fahren hier mit 70 durch, ja? Du glaubst wohl, alle Türken sind gerade so rücksichtslos. Nein, glaube ich nicht. Ich mache ja auch ganz andere Erfahrungen. Aber zu dem möchte ich jetzt Arschloch sagen, weil er sich benommen hat wie eins.
Aber ganz ehrlich, zu dem würde ich auch Arschloch sagen.
Also du bist aber auch Türkin, du darfst das.
Ich würde es auch zu einem Deutschen sagen. Also mir wäre es, glaube ich, aber du hast eigentlich schon den ersten Satz, den du gesagt hast, der war auch doch schon richtig. Du hast gesagt, es gibt Leute auf dieser Welt und es gibt Leute in dieser Stadt, die sind einfach Idioten, blöd. So, damit habe ich kein Problem. Und wenn es jetzt Türken sind, mein Gott, dann sind es halt irgendwie blöde Türken. Die gibt es ja auch. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn Leute einfach sagen, Türken sind so.
Ja, das verstehe ich, absolut.
Und
ja,
das ist wirklich sehr, sehr häufig. Bei euch ist das doch so. Erklär uns das doch mal. Und dann sage ich mal, aber ich kann es dir doch auch nicht erklären. Ich bin doch jetzt genauso sauer wie du auch. Also wenn ich die Situation mit dem Auto, du hast mir die damals erzählt, ich habe mich auch darüber aufgeregt. Ich habe gesagt, was für ein Arschloch.
Also das ging verbal noch weiter, muss ich dazu sagen. Das möchte ich Ihnen jetzt aber ersparen. Wir gehen jetzt auch vor allen Dingen zuerst mal in deine Musik, in den ersten Song, den du mitgebracht hast. Es ist schon so, die Zeit ist schon so fortgeschritten. Und du sollst ja auch hier nicht heute als Integrationsbeauftragte
bitte
sitzen.
Nicht.
Es geht um dein Leben. Es geht um, wir werden dieses Thema wahrscheinlich immer wieder streifen. Es geht gar nicht ohne, man kann es nicht ganz voneinander trennen. Aber wir versuchen es einfach mal gemeinsam. Jetzt freue ich mich sehr. Ich glaube, es ist eine Premiere, diesen Song hier spielen zu dürfen. Die Teens.
Yes!
Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme your love. Und wenn es Ihnen recht ist, holen wir uns die Geschichte dazu nach dem Song ab.
Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme your love.
Für die Audiophilen unter Ihnen mag das jetzt gerade so eine Art Waterboarding gewesen sein. Aber es geht noch weiter. Also HDJ Akun ist heute hier zu Gast, hat auch noch 12 Tonmusik mitgebracht, dann norwegische Underground-Bands und so weiter. Stimmt, nicht? Aber es bleibt nicht auf dem Level. Aber warum sollte man sich von seiner Vergangenheit so distanzieren? Gehen wir doch mal ganz tief rein in dieses Gefühl von damals, diese Band. Erzähl.
Meine erste große Liebe. Ich konnte mich damals nicht entscheiden, Robbie oder Micha. Robbie war der Sänger und Micha der Schlagzeuger. Und das schwankte immer so, meine Liebe. Die erste deutsche Boyband für mich. Es war meine Kindheit, meine Pubertät. Und also auch wenn ich türkischer Herkunft bin, heißt es ja nicht irgendwie, dass ich nicht auch solche Bands toll fand und diese Musik gehört habe. Ich war damals in Duisburg und ja, wir fanden den ganz toll. Und das erste Mal habe ich den gesehen bei Wim Tölke, war die Band da. Ne? Da haben sie den ersten Auftritt gehabt und meine erste große Liebe, die Teens.
Ich weiß.
Und den Starschnitt hatte ich aus der Bravo.
Und da musste man, wenn es 5 Mitglieder gab, musste man richtig viele Ausgaben kaufen. Ne? Das ist ja klar. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, 1976 haben die sich formiert. Und ich kann mich nicht distanzieren. Also ich glaube auch, es liegt daran, dass man ohne älteren Bruder musikalisch einfach ein bisschen hinterherhinkt. Ja? Ältere Brüder hörten dann damals schon Pink Floyd, Bucky James Harvest, Supertramp, Led Zeppelin, was weiß ich. Und wenn man aber so sich selbst überlassen war, dann hat man sich eventuell auch nur an den anderen Mädchen orientiert. Und auch bei mir waren es die Teens. Ich fand Uwe Schneider super. Der hatte eine Dauerwelle. Ich weiß aber ganz genau, dieses Bravo-Poster habe ich so vor meinem inneren Auge. Das gibt's gar nicht. Und ich weiß noch, dass ich total neidisch war auf meine Freundin Andrea. Deren Vater war nämlich Frühpensionär bei der Bahn. Und der konnte immer umsonst reisen mit seinem Kind. Und dann sind die immer von Konzert zu Konzert gefahren. Und Andrea hat immer Fotos von denen machen können. Ihr Vater fand es super, sie zu begleiten. Und sie kam dann immer mit so ganz tollen Fotos und hat die dann auch in der Klasse verkauft, so für 20 Pfennig, so 30 Pfennig. Und und jeder fand ja irgendjemand anders gut. Ja. Und genau, Robbie war der Sänger, Alex, Micha, Uwe und Jörg. Genau, und Jörg Treptow ist gestorben. 2007 haben wir gerade nochmal nachgeguckt, nach einem Treppensturz. Ja, also eine Reunion wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das so schlimm ist. Behalten
aber
wir sie
Erinnerungen
doch.
Die Erinnerungen bleiben. Die werden bleiben. Ich hatte kein Pink Floyd zu Hause. Meine Eltern haben Ferdi Tayfur und Orhan Gencebay gehört. Das waren eben die türkischen Sänger, die man damals irgendwie zu der Zeit erste Gastarbeitergeneration gehörte. Und wir saßen dann im Kinderzimmer und haben dann ja im Radio dann eben die Teens gehört oder Cyndi Lauper oder all das, was man eben damals so gehört hat.
Wer waren denn wir?
Stell uns meine Schwestern, ja.
Meine Familie mal vor.
Also ich habe eine ältere Schwester. Die ist 2 Jahre älter als ich, dann komme ich, dann habe ich noch eine jüngere Schwester und noch eine jüngere Schwester und dann kommen die 2 Jungs, aber das sind die Kleinsten, das sind unsere Nesthäkchen. Also ich habe auch die älteren Brüder nicht gehabt, das waren die jüngeren Brüder. Und ja, und natürlich so meine Freundinnen aus dieser Bergarbeitersiedlung, in der ich aufgewachsen bin. Mein Vater war Bergmann, das war in Duisburg-Marxloh, mittendrin in einer Zechensiedlung. Wir haben in so einem Zechenhaus gewohnt.
Wie sieht ein Zechenhaus denn aus?
Also ein Zechenhaus ist so ein Reihenhaus. Heute würde man wahrscheinlich Reihenhaus sagen. Und,
so Rotklinker?
Ja, genau. Mhm. So Rotklinker und hat einen Keller. Erste Etage, zweite Etage und so ein Dachgeschoss. Ist nicht besonders groß, vielleicht so 70 Quadratmeter Wohnfläche. Aber das Besondere an diesen Zechenhäusern war hinten der Garten. Und alle hatten diesen großen Garten. Der war zwar nicht breit, aber sehr lang. Und das Erste, was meine Mutter gemacht hat, als sie nach Deutschland kam, ist, sie hat diesen Garten umgegraben. Und unser Vormieter hatte da so schöne Rosensträucher. Die hat sie erstmal so alle rausgerissen. Man muss sich das mal vorstellen. Das war ja in den 70er Jahren. Und da gab es eben noch kein Gemüsetürken an der Ecke. Es gab keine Auberginen, es gab keine Zucchini, es gab keine Strauchtomaten. Und meine Mutter hatte große Sorge, dass ihre Kinder alle krank werden und so blass werden wie die deutschen Kinder. Und dann hat sie erstmal angefangen, ja, Zucchini, Auberginen, Tomaten, Gurken und Stangenbohnen. Da kann ich mich gut dran erinnern. Das waren so meterlange Holzstangen, die dann irgendwie in den Garten gerammt wurden. Und dann wuchsen diese Stangenbohnen da dran. Und das hat sie dann eingekocht. Und ja, dann hatten wir auch richtig zu Hause türkisches Essen. Das konnte sie das kochen, was jemand von zu Hause gewohnt war, aus ihrem anatolischen Dorf.
Und habt ihr auch so, weiß ich nicht, Stachelbeeren, Preiselbeeren, irgendwelche so Sachen, die man auch als Kind dann gerne heimlich mal pflückt und isst? Also so eine Aubergine, da beißt man ja nicht rein.
Wir hatten aber unsere Nachbarn, dadurch, dass wir ja in dieser Zechensiedlung gewohnt, da waren ja auch deutsche Nachbarn. Und wir waren übrigens, das war das Schöne vielleicht an dieser Zechensiedlung und an meiner Kindheit. Ich werde immer oft gefragt, ja, wie war denn so deine Kindheit? Weil alle denken, wir hätten in so einer Türkenenklave gewohnt. War natürlich nicht so in den 70er Jahren. Wir waren Arbeiterkinder, da waren italienische Familien und jugoslawische Familien, auch deutsche Familien. Familien durcheinander gemischt und wir haben auf der Straße gespielt und haben Deutsch gesprochen. Deswegen haben wir eben auch so gut Deutsch gelernt, weil das alles so durchmischt war. Und unsere gemeinsame Sprache war eben die deutsche Sprache. Und die Stachelbeeren kannte ich nur aus dem Garten von unserer deutschen Nachbarin Anni. Und ich meine, das ist das erste deutsche Wort, was ich gelernt habe. Rotzlöffel.
Ah, weil du beim Clown
genau, erwischt. Weil du beim Clown hörst. Und so, Hatige, du Rotzlöffel. Und irgendwann habe ich dann mal jemanden gefragt, was heißt denn Rotzlöffel? Die wusste es ja nicht.
Rotzlöffel ist aber auch so richtig übersetzt, kann man sich darauf auch keinen Reim machen. Gut, die Zeit für die zweite Musik ist gekommen. Du hast sie eben schon erwähnt. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Willst du dazu noch irgendwas sagen oder wollen wir es einfach spielen?
Ja, da war ich schon wirklich Teenager. So 15, 16 und das war so, das ist mein Leben. Ich möchte Spaß haben, ich möchte das Leben genießen, rausgehen, Eis essen, Jungs treffen, Kino, all das. Und dann habe ich das immer gehört.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Schriftstellerin und Journalistin Hatice Akgün ist heute hier zu Gast und ich habe Ihnen Johnny Little mitgebracht mit L.A. Soul. So, Sie sind tiefenentspannt. Das ist ein schöner Song für einen Sonntag gewesen. L.A. Soul, Johnny Little. Zu Gast ist heute die Journalistin und Buchautorin Hatice Akgün. Ich versuche es von Mal zu Mal türkischer und professioneller auszusprechen, aber ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Hatice.
Perfekt.
Hatice Akgün. Was ja nichts heißt.
Im Grunde nicht. Es ist ein arabischen Ursprungs. Ich weiß nur, irgendwie die erste Frau des Propheten Muhammad hieß Hatice. Also das ist ein sehr religiöser Name. Aber es ist jetzt kein türkisches Wort. Also es ist jetzt nicht wie jetzt Özlem, die Sehnsucht oder İpek, die Seide. Das sind ja...
Du nimmst das ja gerne auch um so, wenn du mal als Gastrednerin eingeladen wirst, sagst du das auch gerne. Mein Name ist Hatice. Und nein, es heißt nicht die aufgehende Sonne über dem blumentaubenetzten Morgen oder so.
Hügel in Anatoliens. Ja, weil ich so häufig gefragt werde. Ja, was bedeutet denn ihr Name?
Ja, weil man auch oft die Erfahrung macht, oh schön, so türkisch-arabische Namen haben so schöne Bedeutungen. Aber das hat gar nichts Schlechtes oder es ist zu klischeebeladen.
Nee, aber ist es ja schön. Deswegen, also wenn mich gefragt werde, antworte ich ja dann auch humorvoll. Ich könnte ja eigentlich auch sagen, so, nee, mein Name hat keine Bedeutung. Aber so bin ich ja nicht. Ich sage dann so, nein, ich wünschte, er hätte eine Bedeutung. Und er heißt aber nicht die Sonne unter der Morgen aufgehende See. Von den taubenetzten Sonnenblumen, von den Hügeln Anatoliens oder was auch immer. Aber es ist für mich auch, ich empfinde es auch niemals als störend oder ich bin nicht empfindlich, wenn jemand sagt, woher kommst du oder woher kommen deine Eltern? Oder wenn jemand sagt, sie sprechen aber gut Deutsch.
Oh, das ist doch, ich wollte gerade sagen, das No-Go ist ja wahrscheinlich, dafür, dass sie aus der Türkei kommen, sprechen sie aber wirklich gut
aber
Deutsch.
Aber soll ich dir mal was sagen? Es ist nicht selten, dass mir das passiert. Es ist wirklich so. Ich bin ja häufig auf Lesungen und ich habe ja wirklich hart an dieser Aussprache gearbeitet. Nicht um den türkischen Akzent loszuwerden, sondern um den Ruhrpott-Akzent loszuwerden. Ich bin in Duisburg aufgewachsen. Wenn ich will, dann kann ich voll Duisburg werden, weißt du, ne? Hör mal. Und ich weiß ja, dass sie es nett meinen, wenn dann jemand nach der Lesung sagt, Frau Akgün, Ihre Aussprache, die ist ja toll. Man hört ja überhaupt keinen Akzent. Und dann sage ich, Sie aber auch. Also Sie sprechen auch vorzüglich Deutsch. Und dann können wir ja miteinander lachen. Und ich bin da nicht so empfindlich. Und wenn jemand fragt, woher kommen Sie, sage ich aus Duisburg.
Ja.
Und was ja auch stimmt. Aber klar, man sieht natürlich, ich bin jetzt nicht urdeutsch. Ich habe keine blonden Haare. Ich sehe aus.
Weil ja die meisten Deutschen, du weißt, du musst mal rauskommen aus deinem Schubladendenken. Die alle Deutschen haben blonde Haare, schön wär's.
Genau.
Bei deiner Tochter hast du es anders gemacht. Mhm. Die hat zwei Namen, einen deutschen, einen türkischen. Und das sind jeweils bedeutungsschwangere Namen. Ne? Also Merve ist der eine Name und das ist... Es ist, glaube ich, ein bisschen
genau,
Berg,
ein heiliger Berg,
ne?
im heiligen Mekka. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe es jetzt nicht aus religiösen Gründen ausgewählt. Und Johanna, sie heißt mit Zweitnamen Johanna, wobei sie noch zwei andere Namen hat. Fatma und Hanum, das sind die Vornamen der Großmütter. Mhm. Das hat aber einen Grund, vielleicht darf ich das noch kurz erzählen. Also ich wollte mal, dass sie zwei Namen hat, einen türkischen und einen deutschen Namen, dass sie dann irgendwann mal selbst entscheidet, wie sie gerne heißen möchte, entweder Merve oder Johanna. Ich habe unter meinem Namen immer sehr gelitten als Kind. Und ja, immer Hatti oder Apache oder Hatice. Keiner konnte den richtig aussprechen und dieses Kind ist hier geboren und ich dachte, soll sie sich das doch selbst aussuchen irgendwann. Und dann ist es aber so, dass, ja, also meine Eltern sind türkisch und die Eltern des Vaters sind auch Türken. Und dann sagen, naja, wie erklären wir denen jetzt irgendwie den deutschen Namen? Und Und dann haben wir gesagt, okay, als kleinen Trick können wir ja sagen, so Merve, Johanna, Fatma Hanum, noch die Vornamen der Großmutter. Und dann fühlen sie sich geschmeichelt und das waren sie dann auch. Und
Johanna ist auch noch hebräischen Ursprungs, die Gottbegnadete. Ja. Und Marvin, also ich habe dann gelesen, dass Merve die männliche, die weibliche Form von Marvin ist. Und Marvin heißt im Niederdeutschen Freundin.
Ja, ist doch schön.
Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Man kann dem ganz viel Inhalt geben. Man muss es aber nicht tun. Apropos, man muss es nicht tun. Gibt es eigentlich irgendein Thema, über das du schon immer mal sprechen wolltest, aber nie dazu gekommen bist in Sendungen wie diesen, weil es immer um das eine Thema ging? Also möchtest du gerne mal über lustige Trendgetränke sprechen, über günstigen Zahnersatz, über tolle Soundsystems, über deine Lieblingsautos? Über was ganz untürkisch-deutsches?
Ja, also was Ernstes, ich würde gerne, also ich bin ja alleinerziehend, das ist zum Beispiel ein Thema, was mich sehr beschäftigt, weil jeder wird immer dazu befragt, aber ich darf dazu nichts sagen, weil ich bin ja so abgestellt auf das Thema Türken und Integration und Islam. Und was ich immer schwierig finde, also ich als alleinerziehende Mutter, auch wenn ich jetzt türkische Herkunft habe, ja die gleichen Probleme und die gleichen Sorgen wie jede andere alleinerziehende Mutter auch. Und ich würde halt einfach gerne mal über diese Themen schreiben, aber da fragt mich eben niemand. Und einfach, dass man so das Spektrum, was meine berufliche Arbeit angeht oder was meine Arbeit angeht oder auch die Themen angeht, mit denen ich mich beschäftige, das so ein bisschen ausweiten kann. Und ja, aber es ist schwierig, weil dann heißt es so, ja, aber es ist ja nicht dein Fachgebiet. Und dann sage ich, naja, aber die Türken sind jetzt auch nicht so mein Fachgebiet. Und den Islam habe ich jetzt auch nicht mit der Muttermilch aufgesogen. Das sind natürlich auch alles so Bereiche, die ich mir auch angelesen habe. Und was das an die anderen Themen angeht, die kann ich mir ja eigentlich auch anlesen. Und was jetzt das das Alleinerziehen angeht, da bin ich ja selber auch noch betroffen. Ich könnte ja darüber schreiben und auch darüber reden, aber ist nicht so gewollt. Und auf der anderen Seite, natürlich würde ich gerne mal eine Geschichte machen durch die schönsten Bars von Berlin, oder?
Das muss spektakulärer sein. Nackt um 3 durch die schönsten Bars von Berlin als alleinerziehende Mutter.
Aber ich wette mit dir, irgendjemand kriegt wieder den Dreh zum Islam hin. Darf die das denn als Muslima?
War sie verschleiert? Dann ist es okay.
Dann ist es okay. Ich sag ja immer, es ist, also was bei mir, meine Kolumnen, ich weiß immer, ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, dass es funktioniert. Also Islam geht immer. Türken geht auch immer und Hundescheiße geht immer. Die drei Themen. Und wenn ich dann wieder irgendwie über irgendwas geschrieben habe, Islam, Türken, Erdogan oder was auch immer, ne, dann sage ich mal, okay, nächste Woche wieder Rezept für Zitronenkuchen. Aber da finden sie dann auch wieder einen Weg, mich wieder auf das Türkische zu reduzieren. Das ist leider
so. Wachsen nicht gerade in Anatolien die größten
Zitronen. Genau. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich gefragt, hast du nicht in deiner alten Heimat noch so einen Zitronenhain?
Genau, aber über Hundekot könnte ich auch 100 Jahre sprechen als Hundebesitzerin. Ich bin da nämlich, glaube ich, genau deiner Ansicht. Das ist so ein Thema, das werde ich wahrscheinlich mit in den Tod nehmen. Oder wenn ich bis dahin mich entschieden habe, wie ich sterben möchte und dann vielleicht doch einen Grabstein haben möchte, dann wird er in Form eines Tütenspenders wahrscheinlich sein oder so. Weil ich dieses Thema schon sehr spannend finde in der Stadt und weil da muss noch viel passieren.
Also ganz witzig, ich hatte meine letzte Kolumne, da ging es darum, wir hatten die ersten heißen Tage. Das Erste, was mich wirklich ein Freund gefragt hat, so, dir als Türkin dürfte die Hitze doch nichts ausmachen. Also ja, ich habe ja so einen inneren Ventilator in mir, genetisch so. Und was mir eben aufgefallen ist, so, das ist halt so ein Berliner Ding, sobald es irgendwie über 20 Grad ist, wird alles ausgezogen. Ich meine, die ziehen sich einfach dann wirklich nicht ihrer Figur entsprechend an. Und das hatte wirklich nichts mit Türken und nichts mit Islam und nichts mit meiner Herkunft zu tun, sondern einfach nur das Bild, was ich eben so gesehen habe, der erste heiße Tag. Und die Reaktionen waren wirklich, ich habe E-Mails bekommen, ja, schauen Sie sich mal Ihre verschleierten Frauen an. Aber ich habe doch jetzt gar nicht darüber gesprochen. Also ich habe doch wirklich nur als deutsche Kolumnistin über ein Thema geschrieben. Und warum werde ich jetzt sofort, also dieses Umkehren, immer umkehren. Und dann kritisiere ich die deutsche Regierung oder unsere Bundeskanzlerin. Dann heißt es sofort, ja, schauen Sie mal in die Türkei, was Ihr Ministerpräsident da macht. Ich sage, ja, ist ja nicht mein Ministerpräsident, ich habe ihn nicht gewählt.
Gut, aber umgekehrt kenne ich es auch. Also wenn man jetzt, nehmen wir jetzt mal das Beispiel von vorhin, mit dem die Sendung losging, vielleicht ein unglückliches Beispiel, dieser super Agro-Typ, Testosteron pur, IQ von 8, glaube ich, mit diesem getunten BMW vor der Shisha-Lounge, beschimpft mich wirklich sehr, sehr, sehr. wo es mir gar nicht jetzt, es ging mir nicht um das Thema, alle Türken fahren 100. So. Es ging mir einfach um das Thema, so möchte ich nicht, dass mit mir umgegangen wird. Ob das ein Typ aus Wien ist oder ein Typ aus Berlin oder ein Typ mit türkischer Herkunft oder dänischer, es ist mir scheißegal, ich will nicht so behandelt werden. Und mit dieser oft, wie ich glaube, falsch verstandenen Art von positivem Rassismus bringt uns das auch überhaupt nicht weiter. Aber jetzt sind wir ja schon wieder im Thema. Ich wollte ja über Jeansgrößen sprechen und über nackt in Bars.
Jeansgrößen? Ich habe keine Zero. Ich habe keine Size
Zero. Du hast keine Size Zero?
Nein, leider nicht. Ich möchte auch, glaube ich, gar nicht. Da schlagen dann wieder meine anatolischen Hüften.
Aha, siehst du, du bedienst dich nämlich dieser Sache deiner zweiten Kultur, wann immer es gerade passt. So, du hast Black mitgebracht, eine Band, die ganz schön in Vergessenheit geraten ist. Ich muss mal sagen, fast zum Glück, denn ich habe noch, irgendjemand hat mir damals diese Black-CD geliehen. Die ist bei mir noch. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Es ist 20 Jahre her. Also wenn Sie derjenige sind, der mir damals diese Black-CD geliehen hat, dann schicken Sie mir eine E-Mail. Ich gebe sie Ihnen gern zurück.
War es eine CD oder war es eher eine?
Nee, es war eine CD. Ja? Okay. Wonderful Life war drauf. Everything's Coming Up Roses. Das ist dieses erste Album von Black, glaube ich, gewesen. Mhm. Ne? Hm, toll. Warum hast du den Song mitgebracht?
Jetzt bin ich ganz ehrlich. Das war, als ich mit 18 von zu Hause ausgezogen bin. Und ich war wahnsinnig traurig. Und es war eine schmerzhafte Trennung von meiner Großfamilie. Und ich hatte mit meiner Ausbildung angefangen und mein Vater hat so gelitten, dass ich ausgezogen bin. Er hat das nicht verstanden. Er hat gedacht, ich würde die Familie verlassen. Dabei wollte ich nur in meiner kleinen Einzimmerwohnung selbstständig sein, mich abnabeln. Und er hat es aber so verstanden, dass ich die Familie verlasse. Und er hat dann gesagt, wir können doch den Dachboden für dich ausbauen. Und ich habe Jahre später mit meinem Vater darüber gesprochen und er meinte, eine Tochter an die Ehe zu verlieren, das kannte ich ja aus meinem Dorf, aber eine Tochter an die Freiheit zu verlieren, das musste ich erst lernen. Und ich habe Jahre später von meiner Mutter gehört und es lässt mir wirklich jedes Mal wieder die Tränen in die Augen schießen. Mein Vater hat wochenlang in meinem Bett geschlafen, als ich ausgezogen bin. Und dieser Trennungsschmerz von meiner Familie, der war so schlimm, dass ich immer, wenn es mir schlecht ging, dieses Lied gehört habe und habe mir gesagt, nein, nein, das Leben ist schön, das Leben ist schön.
Die Band heißt Black, der Song Wonderful Life, mitgebracht von Hattie J. Akyün, der Schriftstellerin und Journalistin. Gleich kommt schon das nächste Lied, November Rain, Guns N' Roses. Und in deiner Biografie springen wir jetzt, ganz schön, wir springen jetzt wohin?
Nach New York.
Wir springen nach New York.
Die habe ich im Giants Stadium damals gesehen. Ich war als Au-pair-Mädchen in New York und ja, bin dann damals zu Guns N' Roses und Metallica, das war so ein Doppelkonzert. Und November Rain damals, das war der Song, den haben wir alle rauf und runter gehört.
Wir werden in der zweiten Stunde dann doch nochmal vielleicht etwas tiefer in deine Kindheit und Jugend hineinkommen, um auch etwaige Kontraste aufzuzeigen oder auch mutige Entscheidungen, die du gefällt hast. Der Weg, den du gegangen bist, denn Au-pair in New York ist ja für ein Mädchen türkischer Herkunft damals auf jeden Fall nicht selbstverständlich gewesen. Wie hast du überhaupt diesen Sprung, wie hast du das überhaupt hingekriegt?
Also ich wollte weg. Ich lebte damals in Duisburg und meine Eltern waren nur so 10 Kilometer entfernt. Und natürlich, ich hatte meine kleine Wohnung, ich hatte meine Ausbildung angefangen.
Als Justizangestellte.
Genau. Übrigens, mein Vater trauerte dem Job immer noch hinterher.
Das war, wärst du Beamtin, doch,
ja, ja, genau. Dann wäre ich natürlich, hätte jetzt einen sicheren Job. Aber für mich war es, ich wollte so weit weg, wie es geht. Jetzt nicht, um meinen Eltern zu entkommen oder so. Ich hatte ja eigentlich ein relativ gutes Verhältnis mit meinen Eltern. Natürlich, ich habe denen jetzt nicht erzählt, dass ich irgendwie am Wochenende durchs Old Daddy, das war irgendwie die Diskothek überhaupt in Duisburg, und dass ich irgendwie durchs Nachtleben gegangen bin. Aber ich wollte was anderes machen. Und in meinem Umfeld, ich kannte nur türkische Mädchen, die darauf warteten zu heiraten, oder ich kannte türkische Frauen, die schon verheiratet waren. Ich kannte keine Singlefrau. Die einzige Singlefrau, die ich bis dahin kannte, war meine Lehrerin, Frau Kruse. Und ich fand das immer so schick, wie sie mit ihrem kleinen roten Auto auf den Lehrerparkplatz fuhr. Und ich wusste, sie lebt alleine. Und ich dachte so, boah, die darf machen, was sie will. Keiner ist zu Hause, der ihr sagt, was sie machen soll. Und ich wollte ja, ich wollte das. Ich wollte diese Freiheit. Und ich konnte das damals noch gar nicht so richtig erklären oder fassen. Ich habe ja nicht gesagt, so, ich möchte jetzt selbstständig werden und emanzipiert und mich von meiner Familie lösen, sondern ich wollte weg. Und ich dachte mir, naja, warum nicht nach Amerika? Und ich hatte jetzt mit Amerika auch nichts zu tun. Ich habe mich dann beworben bei so einer Au-pair-Agentur und durch Zufall kam ich dann nach New York. Und das war für mich, also für meine Familie natürlich unglaublich. Die erste überhaupt, die alleine gelebt hat, das erste türkische Mädchen, das alleine gelebt hat und jetzt auch noch irgendwie nach Amerika. Meine Eltern haben natürlich gelitten ohne Ende und ja, aber das hat mir sehr gut getan. Es hat mir gut getan, weil ich da angefangen habe, wirklich für mich selbst zu sorgen und auch selbstständiger zu werden und auch mit Geld umzugehen. Und ja, ich habe ein bisschen gearbeitet, mal so als Au-pair-Mädchen, mal ein bisschen Geld zusammengespart.
War das eine gute Familie? Hattest du Glück?
Ich hatte eine gute Familie, ja. War eine jüdische Familie. Da habe ich mich auch das erste Mal in meinem Leben auch mit dem Jüdischen auseinandergesetzt. Die waren jetzt nicht streng religiös, aber schon jüdisch. Und ja, es war eine nette Familie. Wir hatten jetzt nicht die innigste Verbindung und auch nicht das innigste Verhältnis, aber die waren nett und ich hatte einen Job da zu erledigen und die haben mir auch meine Freiheit gelassen, dann auch meine Trips, meine Wochenendtrips nach Washington oder Boston oder wohin auch immer zu machen.
Das war ein Jahr? Wie lange warst du
drin? Ein Jahr war ich dort, ja.
Sich da alleine zurechtzufinden ist ja toll. Also ich meine, du hast sicherlich auch Leute kennengelernt dort.
Ja, aber man darf natürlich nicht vergessen, es war 1992. Es war in einer Zeit, da gab es kein Internet, da gab es ja all das nicht. Wir sind nicht irgendwie mal rüber geflogen. Das waren schweineteure Tickets, die man da bezahlen musste. Es war, die Welt ist ja heute so klein. Also es geht ja, wir hoppen irgendwie von A nach B. Und damals, das war schon eine große Sache, 92. Und wir haben uns Briefe geschrieben. Ich weiß noch, mit meinen Freundinnen in Duisburg, da gab es vielleicht mal einmal im Monat telefoniert, weil es so teuer war. Aber im Grunde war das eine tolle Zeit. Also es war für mich als Tochter einer türkischen Familie natürlich das unglaublich einzigartig und da sprechen natürlich meine Verwandten heute noch von. Die erste bin aus der ganzen großen Verwandtschaft, die in Amerika war.
Guns N' Roses, November Rain.
Radio 1. Hörbar Rust.
Das hier ist die zweite Stunde der Hörbar, heute mit der Journalistin und Buchautorin Hati J. Akün, die ihre bildschöne, zauberhafte Tochter Merve mitgebracht hat, die jetzt gerade hier auch im Studio ist und Elli den Bauch krault. Elli wiederum ist der Hund, nur dass sie das nicht in den falschen Hals kriegen. Und was ist die erste Musik? Ach ja, genau. Ich habe gedacht, sie würden sich über Wild Cherry freuen. Play that funky music. Hati J. Akün ist heute hier zu Gast und ich fände es schön, wenn du uns nochmal einen kleinen Einblick in deine Familie gibst. Du hast sie uns vorhin schon mal kurz vorgestellt. Als wir jetzt eben gerade gesprochen haben, fiel mal das Wort, ich weiß nicht, ob ich es mir richtig gemerkt habe, Familienkommunismus. Was hast du damit gemeint?
Jeder gehört jedem. Es ist irgendwie bei türkischen Familien, zumindest die ich kenne und auch bei meiner eigenen Familie so. Es ist natürlich, auf der einen Seite ist es sehr, sehr schön, weil der Familienzusammenhalt ist wahnsinnig eng und ich liebe meine Geschwister. Wir sind insgesamt 6. Ich habe noch 3 Schwestern und 2 Brüder und die Verbindung zwischen uns ist so eng und da passt wirklich kein Blatt Papier zwischen. Wir lieben uns abgöttisch. Wir können uns aber auch wirklich streiten und bis aufs Blut und so. Ich spreche nie wieder mit dir, meine Schwester in der Türkei zum Beispiel, und das hält nicht lange an. Also wir haben eine wirklich sehr innige Liebe. Ich weiß auch, ich bin emotional abgesichert jetzt und im Alter und egal was passiert, ich bin versorgt, und weil meine Familie, das ist so. Mir kann nichts passieren. Mir kann wirklich nichts passieren. Und es gibt einem eine ganz große emotionale Sicherheit. Und auf der anderen Seite, und das ist eben die Kehrseite, ist es dann auch so, dass jeder gehört an jedem. Der Familienkommunismus eben. Und immer, ja, man spricht Dinge nicht direkt an, wenn man ein Problem hat. Alles wird so schön geredet und jetzt bloß nicht über Probleme reden. Ach, ist doch gerade so schön, lass uns doch mal jetzt hier einfach nur sitzen und essen. Und so diese Direktheit fehlt. Und das ist zum Beispiel auch etwas.
Ist das auch typisch türkisch?
Das ist schon eine türkische Mentalität, einfach Dinge nicht direkt anzusprechen oder auch nicht ehrlich zu sein und immer nach außen immer so den Schein zu wahren und bloß nicht nach außen die Probleme darstellen. Und es ist ja oft so, dadurch, dass ich ja sehr früh von zu Hause ausgezogen bin, war ich auch sehr viel mit Deutschen zusammen. Ich war lange mit einem deutschen Mann zusammen. Und da habe ich das natürlich auch so die Mentalität ein bisschen abgelegt. Und ich bin ein sehr direkter Mensch heute. Ich spreche Dinge an. Wenn ich ein Problem habe, spreche ich sie an. Ich möchte Dinge aus der Welt schaffen. Das ist eine sehr deutsche Eigenschaft an mir. Und meine Familie und mein Vater ganz besonders, er hat ein ganz großes Problem damit. Wenn ich ihn in der Türkei besuche und wir sitzen dann mit der Verwandtschaft zusammen, und ich sag dann, ich spreche dann Themen, politische Themen oder was auch immer und will diskutieren. Da sagt mein Vater mal, ja, nehmt das nicht so ernst, das ist jetzt wieder Ihre deutsche Seite. Und er entschuldigt sich dafür immer. Und auf der einen Seite was sehr Schönes, eben dieser enge Zusammenhalt, auf der anderen Seite aber auch die große Verantwortung und die große Verpflichtung auch. Und ja, sich immer als in die zweite Reihe. Also die Familie geht vor und ist wichtig, dass es dir gut geht und dass es den Eltern gut geht und was meine Bedürfnisse sind, die zählen dann eigentlich nicht so. Und das stört mich manchmal doch.
Du hast gesagt, wenn du deinen Vater in der Türkei besuchst, sind deine Eltern wieder in die Türkei gezogen?
Also meine Eltern leben 6 Monate in Deutschland und 6 Monate in der Türkei. Mein Vater hat sich so ein kleines Häuschen gebaut. Obwohl es mittlerweile, also früher war es wirklich mal so 6 Monate, dass sie es wirklich das Jahr geteilt haben. Jetzt fast meine ganzen Geschwister und die Enkelkinder meiner Eltern wohnen alle in Duisburg und die Sehnsucht ist dann irgendwann so groß und mein Vater sagt dann immer sehr pathetisch, ach, was nützt dir das schönste Haus und das schönste Wetter, wenn du deine Enkelkinder vermisst? Und dann kommen sie dann auch schon mal früher zurück. Und ja, meine Eltern leben immer noch in diesem Zechenhaus in Duisburg und jeden Tag ist jemand da, entweder mein Bruder oder mein anderer Bruder oder meine Schwester und die Kinder kommen vorbei und es ist ein offenes Haus.
Fällt dir auf, dass du noch gar nicht von deiner Mutter gesprochen hast?
Ja, das sagen sehr viele, dass ich meine Mutter nicht so häufig erwähne. Ich werde auch oft, meine Kolumnenleser, die fragen mich auch oft, ob meine Mutter nichts zu sagen hätte, weil ich immer mit einem Spruch meines Vaters ende oder auch sehr viel über meinen Vater schreibe. Ich habe eine sehr, sehr enge Bindung zu meinem Vater. Ich liebe meine Mutter auch sehr und abgöttisch und sie ist meine Mutter und es ist jetzt nicht so, dass wir einen Zwist haben oder uns nicht verstehen, aber die Verbindung zu meinem Vater war schon immer sehr intensiv.
Deine Mutter war auch, glaube ich, diejenige, aber korrigiere mich da, wenn das auch mit deinem Vater so war, die Wert darauf gelegt hat, dass ihr Türkisch sprecht zu Hause. Also ihr seid gekommen, du warst 3 Jahre alt, ihr seid nach Deutschland gekommen. Ich glaube, deine ältere Schwester lebte auch schon, ne? Ihr wart, glaube ich, zu viert damals, ne? Ja, und beide Elternteile, beiden war es sehr wichtig, nur Türkisch zu Hause zu sprechen. Und deine Mutter würde das gerne bis heute, glaube ich, durchziehen. Das ist ja ein Punkt, das ist dir ja auch so ein kleiner Stachel. Also wenn du jetzt wieder in deiner Aufgabe, deiner selbstgewählten oder Zwangs- oder ich weiß gar nicht, Kismet-Aufgabe als Integrationsdebattenführerin oder Gesprächspartnerin eingeladen wirst, ist das ja auch eine deiner Forderungen, glaube ich, dass du sagst, um dieses Thema Integration zu befördern, sollte man die Kinder tatsächlich mit 3 zwingend, ist das böse Wort, verbindlich in einen Kindergarten schicken, damit sie die deutsche Sprache eben auch lernen.
Ich mag das Wort Integration nicht, weil es ist so technokratisch, ja, so kalt.
Gib mir
und so.
Eine Alternative.
Zusammenleben. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe jeden Satz, den ich jetzt mit Integration füllen würde oder das Thema, ich habe das einfach mal ersetzt durch Zusammenleben und es funktioniert. Gut. Damit das Zusammenleben in diesem Land funktioniert, damit diese Kinder mit ihren Freunden zusammenleben können, damit es eine Gespräche auf Augenhöhe gibt, damit man sich verständigen kann, müssen diese Kinder Deutsch lernen. Das ist so. Und das ist ja mein großer Vorteil. Ich habe zu Hause nur Türkisch gesprochen. Meine Mutter hat wirklich sehr streng darauf geachtet. Nicht, weil sie eine böse Mutter ist, sondern weil wir irgendwann zurückgehen wollten. Meine Eltern hatten geplant, 5 Jahre zu bleiben und dann wieder zurück ins anatolische Dorf zu gehen. Und die größte Angst meiner Mutter war, dass wir dann unsere Großeltern nicht mehr verstehen können, weil wir dann Türkisch verlernt haben und nur noch Deutsch sprechen. Der große Vorteil war eben, dass ich 2 getrennte Welten voneinander hatte. Ich hatte zu Hause das türkische Leben und auf der Straße und in der Schule das deutsche Leben. Und vielleicht war das ein Vorteil, weil es nicht vermischt war. Ich konnte diese beiden Welten voneinander trennen und es war aber nicht schlimm für mich. Als Kind kann man das wunderbar. Und ich habe dann draußen Deutsch gelernt und zu Hause habe ich Türkisch gesprochen. Und was es mir erleichtert hat, ist, ich konnte mit meinen Freundinnen sprechen. Wenn ich dann nachmittags nach der Schule bei meinen Freundinnen war, konnte ich mich mit den Eltern unterhalten. Und es hat mir das Leben vereinfacht, Deutsch zu sprechen, Deutsch zu können, zu lesen. Und es ist ja nicht so, dass ich in dem Alter, Kinder in dem Alter, die wollen ja nicht ja, die haben ja diese ganze Debatte um Integration, das haben die ja gar nicht im Kopf. Es geht darum, dass diese Kinder ein Gefühl dafür bekommen, dazuzugehören. Und ich hatte, dadurch, dass ich Deutsch sprechen konnte und mich mit meinen Freundinnen unterhalten konnte, ich gehörte dazu. Mhm. Ich war in der Clique. Mhm. Und wenn neue türkische Kinder gekommen sind in unsere Siedlung, die kein Deutsch konnten, die waren nicht in der Clique. Und als Kind, das Schlimmste ist, nicht dazu zu gehören. Ja. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, die deutsche Sprache zu erlernen, damit man sich verständigen kann, damit man sich unterhalten kann, damit man miteinander spielen kann.
Deinem Vater wurde mal gesagt von einem Mann aus der Moschee, glaube ich, damit man sich auch wehren kann. Ne?
Damit man sich auch wehren kann. Ja, klar. Ich weiß ja noch, ich bin mit meiner Mutter zum Arzt gegangen. Ich musste übersetzen. Mhm. Wenn Behördengänge anstanden, bin ich mitgegangen. Und das sind Dinge, für meine Eltern, es war beschämend für meine Eltern. Die haben sich geschämt. Mein Vater, der ist zwar zum Elternabend gekommen, aber der hat sich geschämt, dass er die Lehrerin nicht richtig verstehen konnte und dass er sich auch nicht richtig ausdrücken konnte. Und oft, ich habe das auch jetzt oft so, dass mir türkische Mütter, die nach Deutschland geheiratet haben, so die aus der Türkei hierher kommen, die nicht so gut Deutsch sprechen, die sagen, ja, ich gehe nicht zum Elternabend, weil ich mich schäme. Die schämen sich.
Und aber jetzt frage ich dich, dein Vater ist mir sehr sympathisch geworden, deswegen ist es anmaßend, wenn ich das jetzt so frage, und es ist auch natürlich noch eine andere Generation, aber ist das denn so eine Bringschuld? Also das ist ja auch so der Punkt, wo viele ansetzen und sagen, okay, Integrationsdebatte, ich benutze das Wort jetzt nochmal mit Absicht, man muss ja auch mehr anbieten und so weiter. Aber ist es nicht auch eine Sache, die Leute von sich aus, also wo man sagt, ich schäme mich, okay, ich möchte das ändern. Ich kann nicht erwarten, dass sich die Welt um mich herum ändert. Dein Vater konnte nicht erwarten, dass die Lehrer plötzlich Türkisch mit ihm sprechen, damit er das versteht. Also warum passiert es dann nicht? Oder eine Freundin meinetwegen, weil sie eine andere Generation ist.
Tina, du gehst so intellektuell an dieses Thema heran.
Hilf mir das zu ändern,
ja,
weil ich
erkläre dir das. Es ist so
einfach.
Wir beide, wir denken gleich, wenn wir nach Amerika auswandern würden, was würden wir als erstes machen? Ja, wir würden Englisch lernen. Wenn wir nach China auswandern, das Erste, was wir lernen, machen, wir würden Chinesisch lernen. Wir sind gebildete Menschen, wir waren in der Schule. Wenn wir unser Land verlassen und in ein anderes Land gehen, haben wir eine ganz andere Intention. Wir wollen eine neue Kultur kennenlernen. Unser Arbeitgeber schickt uns vielleicht dahin. Es ist eine ganz andere Voraussetzung. Unsere Eltern der ersten Gastarbeitergeneration, die wollten nicht kommen. Die sind hierher gekommen als Erwachsene.
Ja, genau.
Und die meisten haben noch nie eine Schule besucht. Wenn du lesen und schreiben kannst, ist es einfach, eine neue Sprache zu erlernen. Wenn du Kind bist, ist es einfach, eine Sprache zu erlernen. Ich kann für meine Familie und natürlich auch für meine Verwandten sprechen, die hier nach Deutschland gekommen sind. Die sind hierher gekommen und wollten wieder weg. Die haben sich jetzt nicht gegen die deutsche Sprache gewehrt. Es war nicht nötig. Mein Vater ist rekrutiert worden in der Türkei, ohne ein Wort Deutsch zu können. Er ist nach Deutschland gekommen und hat im Bergwerk gearbeitet. Viele haben an den Fließbändern gearbeitet. Und ich sage dann immer, mein Gott, lass die doch in Ruhe. Die sind jetzt alle pensioniert. Viele von denen sind jetzt auch schon gestorben. Warum ist das eine Bringschuld für die erste Generation?
Lass uns die erste Generation vergessen. Lass
es geht
uns überlegen,
um unsere Kinder jetzt.
Oder auch vielleicht sogar um unsere Generation. Denn auch in unserer Generation gibt es, jedenfalls in meinem Viertel, in dem ich wohne, in Schöneberg, gibt es viele Frauen, die, wenn ich sie anspreche und man sich sieht auf der Straße, man ist immer zu denselben Uhrzeiten unterwegs, die bringen vielleicht ihre Kinder zur Kita im besten Fall. Ich gehe mit dem Hund eine Runde, irgendwie fängt man an, sich zu grüßen und so. Und ich merke aber, dass da nicht nur ein Hemmnis ist, sondern dass sie die deutsche Sprache, dass sie nicht rangehen, dass sie sie nicht beherrschen. So. Und natürlich, wer bin ich, mir jetzt ein Urteil darüber zu erlauben, warum sie es nicht tun? Aus freien Stücken, weil sie nicht sollen, keine Ahnung, weil sie die Chance nicht haben, weil sie die Chance nicht sehen.
Sie sich überfordert fühlen, weil es zu schwierig ist, eine neue Sprache zu lernen mit 25 oder 30. Es gibt so viele unterschiedliche Gründe und sie alle in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, die wollen nicht, das wäre nicht fair.
Das möchte ich gar nicht, aber sag mir, wie ich an Leute mit 25 oder an 30 rankomme, weil es geht nicht darum zu sagen, okay, ihr seid jetzt auch schon zu spät dran, wir überlassen es jetzt nur noch den Kindern, dass sie von klein auf diese Sprache lernen mit 25 und 30. Muss es doch noch eine Möglichkeit geben. Es geht ja nicht um Perfektion, es geht nicht um Goethe.
Ich sag dir die Möglichkeit. Wenn jemand die Sprache nicht lernen möchte, wirst du diese Person nicht dazu bringen. Wenn das Bewusstsein dafür nicht da ist, wirst du es nicht ändern.
Wie bringe ich ihn dazu, das Bewusstsein zu entwickeln?
Das Bewusstsein, was wichtig ist, du kannst erwachsenen Menschen nichts verordnen, Zwang, in dem Moment, wo du die zwingst, wird es sich ins Gegenteil drehen. Ich bin eher jemand, der sagt, bei den Kindern, da können wir noch was ändern. Da können wir das Bewusstsein schon von Anfang an ansetzen. Wenn wir sagen, gut, ich habe da, gehen wir jetzt von der krassen Familie aus, okay? Wir nehmen jetzt diese Familie aus dem Wedding. Wir haben da einen Vater, der arbeitslos ist. Wir haben eine Mutter, die ist eingeheiratet. Das ist irgendwie eine Braut aus der Türkei, hierher gekommen, spricht kein Wort Deutsch. Wir haben da diese zwei kleinen Kinder, gehen nicht in den Kindergarten. So, da sagt mir doch mein Menschenverstand, okay, ich komme vielleicht nicht mehr an den Vater dran und ich komme auch nicht mehr an die Mutter dran, aber ich komme an die Kinder ran. Und warum schafft es die Politik nicht und warum schafft es eine Stadt wie Berlin nicht, an diese Kinder heranzukommen? Warum kann ich nicht bindend sagen, diese Kinder müssen ab 3 Jahren in den Kindergarten? Es ist so. Und dann gibt man diesen Kindern wenigstens eine Chance, dass sie ihr Bewusstsein ändern können. Aber da brauche ich aber gar nicht zum Ali zu gehen oder zum Mohammed. Da kann ich auch nach Marzahn gehen. Da kann ich auch in deutsche Familien gehen, wo der Vater arbeitslos ist und wo die Mutter säuft. Und die Kinder hängen auch den ganzen Tag vorm Fernsehen. Aber das ist die gleiche Verantwortung, die wir haben. Ich bin eher... Ich komme mit Zwang nicht klar. Ich möchte auch jemandem nicht mein Ideal aufzwängen.
Kann man das nicht Regeln nennen? Weil ich weiß, dass es auch ganz populär ist, immer zu sagen, aber Zwang bedeutet das Gegenteil.
Aber wer bin ich, einer türkischen Mutter aus dem Wedding zu sagen, du musst jetzt, oder es ist besser für dich, Deutsch zu lernen.
Okay, nochmal zurück. Kann man sich nicht auf Regeln, also ich meine, das ganze Zusammenleben besteht ja mehr oder weniger aus Regeln. Ne, also und jeder hat noch eine Freiheit, die zu befolgen oder nicht zu befolgen und sich dran zu halten oder nicht. Bei Rot möglichst stehen bleiben, bei Grün gehen, lass dich nicht erwischen, möglichst nicht klauen, sich möglichst nicht totschlagen. Es gibt ja schon gewisse Regeln, sich grüßen, keine Ahnung. So, es muss nicht, ich finde das Wort Zwang ist das große Wort. Was ist denn mit tatsächlich so einer Möglichkeit, ja, Regeln klingt so unsympathisch wahrscheinlich, oder Gesetze. Ja, ich überlege, ich möchte die 25-Jährigen noch nicht verloren geben. Du hast das mit so einer Überzeugung gesagt und du bist viel mehr in diesem Thema drin, weil du 1000-mal gefragt wurdest und weil du andere Erfahrungen gemacht hast und weil du...
Weil ich viele gesprochen habe, viele, wo ich einfach auch keine Hoffnung mehr, wo ich so eine Resignation auch gespürt habe, wo ich dann gesagt habe, okay, aber auch oft, dass sie keine Ratschläge mehr von mir annehmen wollen. Aber andererseits, ich drehe es dann um und sage mir so, aber wer bin ich, dass ich denen Ratschläge geben kann, wie sie zu leben haben? Also ich habe eine Lebensweise und die finde ich toll. Es gibt aber Leute da draußen, die finden meine Lebensweise total scheiße. Mhm. Und auch aus der türkischen Community. Und ich habe immer die große Hoffnung, dass man bei den Kleinen das ändern kann. Aber ich will ja auch die Menschen nicht erziehen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Auch eine Kita soll die Kinder ja nicht erziehen, sondern die sollen denen einfach beibringen, Sozialverhalten, Regeln. Und das lernst du im Kindergarten. Ich sitze am Tisch, ich esse mit Messer und Gabel, ich bin höflich zu meinem Nachbarn. Darum geht es doch eigentlich. Und das, was ich als Dreijähriger mitbekomme, das nehme ich doch auch mit in mein Erwachsenenleben. Und das ist doch das, was ich war zum Beispiel nie im Kindergarten.
Du wärst gerne gegangen, oder?
Ich wäre sehr, sehr gerne gegangen, weil alle meine, bei uns in der Siedlung sind alle in den Kindergarten. Aber mein Vater, der hat gesagt, nö, ihr braucht keinen Kindergarten. Aber mein Vater hat uns diese Regeln zu Hause beigebracht. Und das fehlt oft in den Familien. Und deswegen... Ich werde da draußen ganz viele, die dann sagen, ja, jeder hat doch das Recht. Überleg mal, wir haben diese Herdprämie.
Ja, das ist in Betreuungsgrenzen ganz schlimm.
2014, wo
ganz
du
schlimm.
Denkst, ja. Die ganze Welt spricht davon, dass Kinder irgendwie in den Kindergarten sollen, dass so früh wie möglich Bildungschancen, all das Ganze. Und ich habe manchmal echt das Gefühl, wenn dann so eine Herdprämie beschlossen wird, ist doch alles nur Gequatsche.
Ja, das ist doch alles nur Gequatsche. Das ist auf jeden Fall so ein Zurückkatapultieren im Thema. Ich verstehe es auch. Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Wir haben gleich noch eine halbe Stunde und können das eine oder andere vertiefen. Wir müssen über deinen Film, oder ich möchte, dass wir über den Film sprechen, der aufgrund deines Buches entstanden ist. Und ich möchte mir deine Istanbul-Geschichte samt Song abholen. Das machen wir gleich jetzt erstmal. Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schriftstellerin und Journalistin Hatice Akgün. Und die vierte und letzte halbe Stunde der Hörbar beginnt mit This Love, The Flower Kissed. Radio 1, die Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Wenn Sie möchten, schicken Sie uns eine E-Mail, hörbar@radio1.de. Und wenn Sie die Sendungen der vergangenen Wochen und Monate sich anhören möchten, dann können Sie das als Podcast tun. Stehen im Netz in verschiedenen bei iTunes oder auch unter podcast.de. Und wenn Sie Hilfe brauchen, schicken Sie uns eine E-Mail und wir beschreiben Ihnen, wie das Ganze funktioniert. Kostet ja auch nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendeinem Menschen auf der Welt das Wort Podcast erklären muss. Wahrscheinlich nicht.
Also wir sind ja so die Generation, wir sind ja hineingewachsen in dieses ganze
Gott
Internet. Und wenn ich, was ich ganz schrecklich finde, ist, wenn man so Dinge nicht mehr ausschreibt, zum Beispiel dann irgendwie anstatt von Wochenende WE schreibt, ja, auch so bei SMS-Nachrichten. Was ich gar nicht mag, sind so Smileys und all diese ganzen Emikons oder wie die heißen. Und ganz oft so Männer, die dann irgendwie so ein Smile,
das ist ein No-Go-Kriterium.
Also das kann man ausschreiben, Wochenende kann man ausschreiben.
Absolut.
Und,
das ist ja auch das Liebe Lustige, Grüß, dass ich ganz genau, LG, wollte ich gerade sagen. Also die Leute schreiben Nachrichten, lange Nachrichten und dann schreiben sie ausgerechnet, wo es darum geht, zum Schluss sich zu verabschieden. Liebe Grüße, dann kommt da LG. Ich verstehe das nicht. Oder auch zum Beispiel zu viele Ausrufezeichen. Das verstehe ich auch nicht, warum Menschen dann jedem Satz so viel Nachdruck verleihen und ganz viele Ausrufezeichen immer setzen.
Aber am schlimmsten sind die Smileys.
Ja. Und dann sagen Leute aber ja, also ich... Wenn ich jemanden wirklich mag und weiß, ich habe jetzt länger mit dem zu tun oder ich lerne ihn gerade kennen, dann gehe ich so weit und bitte die Person darum, mir gegenüber keine Smileys zu setzen. Ich versuche es ganz vorsichtig zu formulieren. Wirklich, aber ich mache es, weil ich weiß, das verdirbt es mir, denn ich mag es nicht. Und dann kommt zurück, ja, aber es ist ja so viel, was man missverstehen kann. Und dann denke ich, ja, kann man, die Gefahr gibt es immer, aber dann muss man seine Worte genauer wählen. Mhm.
Genau.
Na, das ist ja dann schon ein bisschen mehr Zeit, sich dann nehmen für das, was man eigentlich sagen will. So, Klugscheißer Brust, Besserwisser, Igitte.
Also keine Smileys.
Nee, aber weißt du, worauf wir jetzt zu sprechen kommen? Auf die Verfilmung von Hans, einmal Hans mit scharfer Soße. Das ist ein Buch, das ja nicht mal neu ist.
10 Jahre knapp jetzt.
Ja. Und jetzt kommen Sie darauf, oder vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren wahrscheinlich?
Nee, die kam schon vorher drauf. Ich hatte ganz viele Gespräche schon letztes
aber?
Jahr. Es war noch nicht so weit. Das Bild der türkischstämmigen Frau war noch nicht so weit. Es war in einer Zeit, ich habe Gespräche geführt mit Produzenten, mit Redakteuren, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und die hatten das Problem mit dieser selbstbewussten Frau Mitte 30, die in Berlin lebte und Männer datete, den Hans mit scharfer Soße suchte, irgendwie ihre große Liebe oder die Liebe, sich überhaupt nicht unterschied von anderen Frauen Mitte 30 auf der Suche nach der großen Liebe, mit dem Unterschied, dass sie da diese türkische Familie in Duisburg sitzen hat. Und ich wurde so häufig gefragt, ja, aber da fehlt der Konflikt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn der Konflikt für Sie? Also mein Konflikt ist, ich finde keinen Mann. Das ist der Konflikt von einmal Hans mit scharfer Soße. Ja, aber der Vater und dieser Freiheitskampf, aber sie ist doch schon frei. Sie lebt doch in Berlin, ist Society-Reporterin. Da gibt es keinen Freiheitskampf mehr. Es war noch nicht so weit. Und ich habe wirklich, und das ist kein Scherz, ich habe mit einem Redakteur gesprochen, der dann sagte so, ja, man kann doch zum Beispiel diesen Konflikt noch ein bisschen ausarbeiten. Man könnte zum Beispiel der Heldin ein Kopftuch aufsetzen und als Zeichen ihrer Befreiung. Da ist aber ich... Habe gesagt, trage ich ein Kopftuch? Nein, jetzt sie nicht, aber ich bin das in dem Buch. Ich habe nie Kopftuch getragen. Und es war noch nicht so weit. Und es musste wirklich jetzt 10 Jahre dauern. Und dass dieser Film eine selbstbewusste deutsch-türkische Frau, die sich auch die Männer nimmt, so wie sie möchte, ins Kino kommt. Und ich gebe dir noch ein Beispiel. Vor 10 Jahren hätte ein Fahri Yardım, der jetzt den Co-Kommissar bei Til Schweiger spielt, hätte noch den Kriminellen gespielt. Eine Sibel Keke, die hat vor 10 Jahren gegen die Wand eine unterdrückte türkische Frau gespielt. Heute trägt sie einen deutschen Namen im Tatort, im Kieler Tatort. Diese letzten 10 Jahre haben so viel auch in der filmischen Umsetzung von Migrantengeschichten, Culture Clash Geschichten sich so gewandelt, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist. Und ja, eine Multikulti-Komödie, ein Culture Clash. Und damals war man noch nicht so weit mit den Türken.
Das ist ja, wenn du sagst, du magst das Wort Integration nicht, Multikulti löst in mir, ich mag das überhaupt nicht, das Wort, da bitte ich dich auch, ich bitte dich für Migrationshintergrund, mir ein schöneres Wort zu schenken, denn Integration als Zusammenleben finde ich gut, finde ich eine gute Alternative. Gib mir ein anderes Wort bitte für ist zu schwer. Für Multikulti, glaube ich, gibt es ja, unter Umständen.
Ich habe jetzt Multikulti, würde ich jetzt in meinem normalen Sprachgebrauch gar nicht benutzen. Multikulti ist ein Genre, ist ein Filmgenre. Also diese Multiclash, also diese Kulturclash-Geschichten, ob es jetzt indisch ist oder griechisch, also damals ja My Big Fat Greek Wedding oder auch diese indischen, Kick It Like Beckham war ja auch so ein Film, also sehr erfolgreich. Mhm. Und in Deutschland war es eben mit Türkisch für Anfänger, diese Serie, die dann auch irgendwann dann auch ins Kino gekommen ist oder auch zum Beispiel Elias M. Barak. Also das einzige Nicht-Deutsche an diesem Jungen ist sein Name. Aber im Grunde repräsentiert er ja komplett irgendwie einen deutschen Schauspieler, der sieht zwar sehr südländisch aus und sehr, jetzt nicht wie der typische deutsche Schauspieler, aber im Grunde ist er ja ein deutscher Jung. Aber das sind eben so diese Geschichten, die werden jetzt ganz selbstverständlich in Rollen besetzt, die sie vor 10 Jahren nicht spielen konnten. Vor 10 Jahren hätte er wahrscheinlich noch den Kriminellen gespielt. Aber
Migrationshintergrund ist das
also
Wort.
Also ich habe ja schon, ein Wort habe ich ja schon austauschen können, Integration. Gib mir jetzt bitte noch ein paar Monate, bis ich da zum Migrationshintergrund, das ist wirklich schwer. Migrationshintergrund, ich frage, also es ist ja schwierig, weil Migrationshintergrund bedeutet ja mein Background. Und ich bin ja für jeden das, was er möchte, dass ich sein soll. Also wenn ich jetzt für dich ganz selbstverständlich eine Deutsche bin, kannst du zu mir sagen, ich bin eine Deutsche. Aber es gibt ganz viele da draußen, die sagen, Gott, du bist doch keine Deutsche, du bist eine Türkin.
Okay, Gegenbeispiel, ich habe mal so eine Sache moderiert für die Taz, so eine Veranstaltung, Und da wurden auch ganz bestimmte erfolgreiche Integrationsmodelle, Projekte gekürt. Da gab es eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das eine Projekt hieß. Ich weiß nur, dass ich einmal sagte, die türkischstämmigen Deutschen, einmal sagte ich, die Deutschen, einmal sagte ich die Türken. Ich wollte nichts falsch machen, ja, so. Und ungelogen, nach der Veranstaltung kamen mehrere Leute auf mich zu, die mich es waren aber eigentlich nur Deutsche. Egal. Es war, glaube ich, kein einziger türkischstämmiger Deutscher dabei, der mich darauf ansprach. Ich weiß nur, dass sie alle es scheiße fanden, was ich jeweils gesagt habe. Wie ich denn darauf käme, mit welcher Arroganz ich türkischstämmiger Deutscher sagen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das sei doch beleidigend und wieso, also sie sind dann Türken oder sie sind Deutsche, türkischstämmiger Deutsche. Und ich merke, da ist unglaublich vieles, was ich glaube, falsch zu machen, um niemanden zu beleidigen. Also würde ich dich jetzt als Deutsche ansprechen und du wärst damit im Frieden. Wahrscheinlich würden wir gar nicht darauf kommen. Wahrscheinlich würden uns ja, wenn wir uns kennenlernen, wahrscheinlich in den ersten Tagen unseres Kennenlernens gar nicht über unsere Nationalitäten unterhalten. Genau, wie ich es auch genau. Also ich meine auch jetzt die Leute aus meinem Freundeskreis. Ich habe jetzt ungefähr eine Handvoll Leute, die entweder griechisch oder türkischstämmig sind, sicher. Aber ich glaube, wir haben bis heute, habe ich mit ganz viel, nee, eigentlich nicht.
Da spricht man dann, wenn also man das thematisiert.
Genau, eher so, das ist eine Süßigkeit, die kenne ich aus meiner Heimat oder das hat meine Oma, das ist ein ganz süßer Tee oder Ansonsten würde man es nicht unbedingt thematisieren.
Ja, aber du darfst nicht unterschätzen, ich bin erst die zweite Generation. Das darfst du nicht unterschätzen. Es ist noch nicht so, dass wir jetzt die dritte, vierte, fünfte, achte Generation sind. Schau dir du hast meine Tochter heute kennengelernt, schau dir meine Tochter an. Die sagt mit ihren 7 Jahren so selbstverständlich, ja Mama, ich bin Deutsche, ja was denn sonst? Das habe ich mich mit 25 nicht getraut, weil ich so türkisch erzogen wurde zu Hause. Dieses Kind wächst ja ganz selbstverständlich auf hier in Berlin als Berliner Kind. Die ist hier geboren, wächst ganz selbstverständlich mit der Sprache auf. Und ich glaube, wir brauchen noch, und ich würde das auch gar nicht übereilen. Ich meine, lass es doch noch harmonisch wachsen. Irgendwann werden wir vielleicht sagen, so, ja, wo kommen denn deine Eltern her? Das wäre zum Beispiel der nächste Schritt, dass ich für dich schon ganz selbstverständlich hierher gehöre, nach Deutschland gehöre und auch ein Teil dieses Landes bin, dass du dann sagst so, ja, aber wo kommen denn deine Eltern her zum Beispiel? Das wäre der nächste Schritt. In Amerika ist es zum Beispiel so, als ich 92 da war, hatte ich auch ein Problem. Die haben mich dann gefragt, so, where are you from? Woher bist du? Dann habe ich gesagt, ja, aus Deutschland. So, you're German. Ich sage, no, I'm Turkish. So, do you live in Turkey? So, no, I live in Germany. Und also es war wirklich immer so. Und für die war das so selbstverständlich, dass ich Deutsche bin. Viel selbstverständlicher, als es für mich war. Und damals schon. Und ach, das wird sich alles erledigen. Und ich glaube, womit es sich auch erledigen wird, diese Gespräche sind, wenn es viel mehr Mischehen gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Deutschen heiraten würde und würde seinen Nachnamen annehmen, würde kein Mensch mehr fragen, woher ich komme. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Hatice Müller heißen würde, würde jetzt jeder nur sagen, es ist die Frau Müller.
Nein, also bei Hatice könnte es schon sein, dass irgendwann mal die Frage kommt, Hatice, wie sind deine Eltern darauf? Genau.
Ja, so. Oder ja, genau, sowas. Aber es würde nicht automatisch sagen,
nicht automatisch.
Genau. Und das wird sich alles vermischen. Und es wird sich alles, Tja.
Im Moment, also ich widersprich mir, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht die aktuellsten Zahlen, aber ich glaube 90% aller, tja, hilf mit türkischstämmigen Deutschen, die hier leben, verheiraten sich wiederum mit Türken.
Echt, hat sich 90%?
Das, ja, habe ich mal, also vielleicht ist es nicht mehr die aktuelle Zahl.
Ich kenne mich mit diesen Zahlen nicht aus, also ich kann immer nur, es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld du dich bewegst. Also wenn du jetzt in Wedding gehst oder nach Moabit, wirst du wahrscheinlich irgendwie sagen 100%. Komm nach Charlottenburg, da wo ich wohne. Da gibt es ganz viele türkischstämmige oder Türken oder wie auch du sie nennen möchtest.
Sie, nee, wie nennst du sie? Sag du. Einfach Türken.
Türken. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn du sagst, ich bin Türkin, bin ich ja auch. Aber ich konnte auch sagen, ich bin Deutsch. Aber am liebsten ist mir, wenn du mir sagst, du bist Hatice.
Also. Ja, genau. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Wir müssen jetzt unbedingt Musik spielen, denn es gibt noch zwei Themen. Wir müssen erstmal die Handlung von Hans noch ein bisschen, von diesem Film. Und wir müssen über das sprechen, was du in Istanbul erlebt hast. Denn der Song, den wir gleich hören, heißt Istanbul. Sagst du nochmal, wie die Sängerin ausgesprochen wird? Sertab Erener.
Erener.
Der Song geht noch ein bisschen länger, aber wir sind hier ganz vorsichtig schon mal rausgegangen, weil es noch zwei Sachen gibt, die wir auf jeden Fall besprechen sollten. Also einmal möchte ich, dass du noch mal ganz kurz die Handlung von einmal Hans mit scharfer Soße umreißt, damit die Leute auch ins Kino gehen. Am 12. Juni ist Kinostart bundesweit. Worum geht es in dem Film?
Also es geht darum, dass Hatice, 34, lebt in Berlin, Singlefrau, liebt ihren Job, ist Society-Reporterin bei einem Magazin, immer noch nicht verheiratet. Und für die türkische Familie gehört sie schon zur Methusalem-Generation. Und eine Geschichte, ich möchte sie jetzt nicht zu sehr erzählen, da ist ja auch die Spannung. Es kommt eine Situation im Film und sie muss sich sozusagen für die Eltern einen Mann suchen. Mhm. Das hat was mit der jüngeren Schwester zu tun. Und naja, und sie will keinen Türken und sie will auch keinen Deutschen, weil der Deutsche, der ist ihr zu langweilig, da fehlt die Leidenschaft. Und der Türke, der ist ihr zu leidenschaftlich, da fehlt das Zuverlässige. Sie möchte eben den Hans mit scharfer Soße. Und
Hans, muss man sagen, steht für den deutschen
Mann. Für den deutschen Mann,
Helga,
genau.
Helga steht für die deutsche Frau in der türkischen Familie. Genau.
Genau, und eben der Hans, der deutsche Mann mit der türkischen Leidenschaft, mit der scharfen Soße. Und naja, und sie ist immer verzweifelter, weil sie eben nicht den passenden Mann findet. Und der Vater ist auch immer verzweifelter, weil er natürlich endlich jetzt seine Tochter verheiratet sehen möchte. Und es ist eine wunderschöne Familiengeschichte. Es ist die Familiengeschichte, auch die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Und ja, und es geht eigentlich, am Ende geht es gar nicht darum, dass sie jetzt unbedingt heiraten soll, sondern am Ende geht es darum, dass sie glücklich wird.
Es hat sehr viel mit deinem Leben zu tun, mit deinem eigenen. Ein Teil deines Glücks, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist auch heute hier. Mein Hund guckt ihr ganz fasziniert zu, weil deine Tochter spielt seit einer Stunde selbst Hund. Johanna, Merve Johanna. Und jetzt zum Abschluss, denn wir sind wirklich gleich durch, noch Istanbul, die Geschichte zu Istanbul. Denn du hast ein Buch geschrieben.
Ich küsse dich, Kismet.
Genau, ich küsse dich, Kismet. Und das war deine Reaktion auf diese Integrationsdebatte und auf Sarrazin und so weiter. Du hattest keinen Bock mehr, hier zu bleiben.
Genau, das war wirklich, als dieses Buch erschienen ist, wir haben ja viele Diskussionen schon mitgemacht und ich habe dann gesagt, ja, es vergeht auch wieder. Und dann geht das halt irgendwie medial, wird das hochgehypt, die Politiker stürzen sich drauf und dann ebbt es aber nicht ab. Und am Ende war es wirklich so, ich habe es nicht mehr ertragen und ich habe mich auch nicht mehr dazu geäußert. Am Ende war wirklich die Diskussion um Genetik, ob Muslime dümmer sind. Mhm. Und ich habe dann gedacht, ach du Scheiße, was passiert hier in meinem Land? Meine Tochter war noch nicht eingeschult und habe nur gesagt, ich komme damit klar, aber was machst du eigentlich, wenn mein Kind, was durch und durch deutsch ist, irgendwann nach Hause kommt und sagt, Mama, die sagen, ich bin doof, weil ich Türkin bin. Oder wenn sie sagt, Mama, ich möchte keine Türkin sein. Oder also einfach, ich hatte richtig Panik bekommen. Ich habe mich auch so ein bisschen da reingesteigert. Und ich hatte schon einige Freunde, die in Istanbul lebten, die hier studiert haben, auch hier geboren sind, aufgewachsen sind und die dort arbeiteten und die haben dann immer gesagt, ja, komm doch hier, hier ist es schön am Bosporus und ja, hier wirst du dafür geschätzt, was du bist, was du kannst. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Warum wanderst du nicht aus? Es war kein Zurückgehen, das war ganz witzig. Viele haben dann gesagt, was, du gehst zurück? Ich sage, ja, nee, ich gehe nicht nach Duisburg, ich gehe nach Istanbul. Es war für mich ein Auswandern. Und das war vor den Gezi-Protesten. Das war in einer Zeit, da spürte ich das aber schon in der Luft. Irgendwas stimmte nicht. Ich merkte auch, Istanbul hat sich verändert. Es ist viel religiöser geworden, viel mehr Moscheen, viel mehr Kopftücher, Restaurants, die stolz darauf waren, keinen Alkohol auszuschenken. Also das Istanbul, was ich kannte, das veränderte sich. Und was mir am meisten Sorgen gemacht hat, und das war ja dann auch der Grund, warum ich nach einem halben Jahr auch wieder zurückgekommen bin, meine toleranten offenen Freunde, die dann gesagt haben, pst, das darfst du hier nicht so laut sagen. Und ich habe gesagt, Moment mal, wir sind hier in Istanbul und nicht irgendwie in Saudi-Arabien. Mhm. Ich darf doch sagen, was ich will. Und das Demokratieverständnis, was ich hier aus Deutschland kenne, die Meinungsfreiheit, sagen zu dürfen, was ich möchte, nicht darauf achten zu müssen, nicht unter Strafe gestellt zu werden, das war dort nicht selbstverständlich. Und ich meine jetzt nicht, dass die Angst hatten, sondern das war so. Man hat das nicht gesagt. Die haben das akzeptiert, dass es so ist. Und ich habe gedacht, nee, ich kann so nicht leben. Ich kann unter diesen politischen Umständen nicht leben. Menschlich bin ich mit diesem Land verbunden. Ich bin mit den Menschen dort verbunden. Ich werde immer mit denen dort verbunden sein. Aber politisch kann ich dort nicht leben. Und deswegen bin ich dann nach einem halben Jahr wieder zurückgekommen.
Du bist im Grunde hier durch eine Sendung gekommen, ohne dass wir einmal das Wort oder den Namen Erdogan erwähnt haben.
Ja, das habe ich ja letzte Woche genug.
Ganz zum Schluss. Also YouTube ist wieder frei, Twitter ist wieder frei. Herzlichen Glückwunsch. Hilf uns vielleicht am Abschluss dieser Sendung so ein bisschen dabei, wie wir Erdogans Politik, wie wir damit umgehen sollen, wie wir es einschätzen sollen. Und gib mir mal deine Einschätzung, wenn du das sagen möchtest und meinst, sagen zu können, inwieweit das Einfluss haben sollte auf einen möglichen EU-Beitritt.
Danke, dass du das mal nicht gefragt hast, dass ich das erklären soll, weil ich kann es nicht erklären. Es ist für mich, ich bin fassungslos. Es ist für mich eine Sprache. Ich verstehe sie ja auch noch. Ich höre ihm ja zu und ich verstehe, was er sagt. Und es ist für mich als Demokratin, als Mensch, der an die Rechtsstaatlichkeit glaubt, für mich unfassbar. Ich sitze da mit offenem Mund und kann es nicht glauben. Also eine Schärfe in der Ausdrucksweise, eine Kälte, eine Spaltung der Menschen, der Türken dort im eigenen Land. Ich bin fassungslos. Also ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich möchte mich damit nicht identifizieren. Das ist nicht mein Präsident. Ich habe den nie gewählt. Und ich mache es ganz kurz. Unter Riesenumständen gehört die Türkei politisch nicht in die EU. Punkt.
Okay. Wir sind durch, Hatice. Wer mehr möchte, der kann sich den Film Einmal Hans mit scharfer Soße ab dem 12. Juni im Kino ansehen. Wir verlosen jetzt 3x2 Karten und Sie müssen folgende Frage beantworten. Hatice hat ja als Journalistin gearbeitet für eine, also als Gesellschaftsreporterin, und sie hat eine unglaublich große Geschichte platziert. Sie können drauf kommen, Sie müssen ein bisschen recherchieren. Es ging damals um eine Frau, um eine, kann man die Hilfe geben? Wie würdest du es formulieren, ohne zu viel zu verraten?
Ex-Schönheitskönigin aus Texas.
Oh ja, schön, das ist toll, genau. Die hast du auf ein Pferd gesetzt. Wer war diese Ex-Schönheitskönigin und warum hat das so für Furore gesorgt? Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de und gewinnen Sie 3x2 Karten für den Kinofilm Einmal Hans mit scharfer Soße. Und wenn Sie mehr von Hatice möchten, sie hat insgesamt 4 Bücher geschrieben, also Sie können sich satt lesen, wenn Sie möchten. Ich danke dir für die Geduld auch und das Verständnis,
vielen
das
Dank
du mir entgegengebracht
Einladung.
Hast.
Das schöne Gespräch.
Gut, und wir enden mit Herbert Grönemeyer. Demo, letzter Tag.
Dankeschön.
Weiß man, wie oft ein Arzt sprechen kann?
Radio 1. Hörbar Rust.